Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Wir gehen zu einem Thema, das diese Woche viele Menschen bewegt hat. Casta Semenya hat gesagt, sie will ihr Testosteronlevel in Zukunft nicht durch Medikamente senken. Das sagte die 800-Meter-Läuferin gestern bei ihrem überlegenen Sieg in Doha, dem ersten Leichtathletik-Meeting in der Diamond League. Der Lauf wird deshalb wohl vorerst ihr letzter auf internationaler Ebene bleiben, denn die Testosteronregel des Weltleichtathletikverbands ist zulässig. Das urteilte am 1. Mai der Internationale Sportgerichtshof Kass. Diese Regel setzt bei bestimmten Renndistanzen einen Testosteron-Grenzwert für Frauen fest. Wer darüber liegt, darf nicht in der Frauenkonkurrenz starten, es sei denn, der Testosteronwert wird durch Medikamente gesenkt. Ab kommender Woche gilt diese Regel auch für den Deutschen Leichtathletikverband, zumindest wenn Athleten dann auf internationaler Ebene starten. Dessen Präsidenten Jürgen Kessing habe ich vor der Sendung gefragt, was das Urteil bei ihm ausgelöst hat.
Wir hatten ja die Position des Weltverbandes mitgestützt und das war dann auch ein Ergebnis, über das wir dann auch zufrieden waren.
Diskriminierend, aber notwendig für den Sport hat ja der KAS, das Internationale Sportgericht, geurteilt. Mhm. Können Sie das so hinnehmen, dass man diskriminierend dafür in Kauf nimmt?
Also ganz so hart würde ich es nicht formulieren. Es ist sicher für die Betroffenen nicht so erfreulich. Aber man muss sehen, dass ein großer Teil der weiblichen Teilnehmer dadurch auch geschützt wird in ihrem Leistungsbestreben. Und das Ziel war ja auch immer, soweit es geht, ein Stück Chancengleichheit und auch Fairness zu erreichen. Und ich glaube, das ist mit dem Urteil auch erreicht worden.
Welche Gedanken hat das denn bei Ihnen angestoßen über die Klassifizierung im Sport in männlich und weiblich?
Ja, es ist, denke ich, jetzt eine klare Abgrenzung, die nun wohl auch notwendig war. Und ich denke, auf lange Sicht wird man mit der Klassifizierung männlich-weiblich möglicherweise gar nicht mehr hinkommen. Wir erleben das ja heute schon beispielsweise im Arbeitsrecht. Wenn Sie Stellenausschreibungen haben, haben Sie auch die Kategorie divers. Und das wird möglicherweise im Sport also auch noch kommen.
Also hinkt der Sport da dem Zeitgeist ein Stück weit hinterher?
Und nicht unbedingt. Es ist ja auch eine Frage der Zahl der Betroffenen und die ist, glaube ich, im Moment noch nicht so erhoben beziehungsweise nicht so groß, dass es unbedingt jetzt ein ganz drückendes Problem wäre.
Was sagen Sie denn denen, die jetzt finden, der Sport macht es sich dazu einfach mit seinem Rückzug auf männlich, weiblich und Testosteron?
Also es gibt ja auch andere Beispiele im Sport, wo man versucht, größere Unterschiede in der Leistungserbringung ein bisschen zu kanalisieren. Denken Sie an die Sportarten Boxen, Judo, Gewichtheben, wo es Gewichtsklassen gibt, wo also nicht nur männlich-weiblich ist, sondern innerhalb der jeweiligen Kategorie auch die Gewichtsunterschiede, um Körpermaße und Körperfülle und Körpergewicht auszugleichen.
Die Frage ist ja, ob ein hohes Testosteronlevel nicht ein Wettbewerbsvorteil wie jeder andere auch ist, eine körperliche Beschaffenheit, die man hinnehmen muss.
Ich glaube, da ist es wissenschaftlich durch das Gutachten eindeutig belegt. Beispielsweise, wenn wir jetzt bei den Werten sind, 95% aller Frauen haben einen Wert unter 3 Nanomol pro Liter Blut. Bei den Männern sind es etwa 95% über 7 Nanomol pro Liter. Da haben sie also eine klare Trennung. Und alles, was dazwischen ist, ist dann von der Menge her gar nicht mehr so eindeutig zuzuordnen. Und wenn man weiß, dass dieses Testosteron einen eindeutigen Vorteil gibt bei Kraftwerten und auch beim Hämoglobin und es auch immer ein Riesenproblem beim Doping war, ist da wirklich Handlungsbedarf gewesen.
Also Sie schenken dem Gutachten voll und ganz Glauben. Das wird ja durchaus auch von namhaften Wissenschaftlern angezweifelt, zum Beispiel was die Datengrundlage angeht.
Also ich glaube, es gibt kein Gutachten auf der Welt, das nicht durch ein Gegengutachten nochmal widerlegt wird und dann durch ein Obergutachten nochmal verifiziert wird. Aber man muss sich mal an etwas orientieren. Wir haben jetzt einen Ausgangswert und ich glaube auch eine klare Entscheidung durch das Gericht. Und an der sollte man zunächst einmal festhalten, bis zum eindeutigen Beweis des Gegenteils.
Herr Kessing, jetzt ist es ja so, dass diese Regel auch ein Anraten zur Einnahme testosteronsenkender Mittel beinhaltet. Manche sprechen von einer Art umgekehrten Doping. Ist Ihnen wohl dabei?
Also bei allem, was Sie einem Körper von außen zuführen müssen und keine natürlichen Dinge sind, ist sicher nicht etwas, was ein Wohlbefinden auslösen sollte. Aber im Moment fehlt mir auch die Idee oder auch die Kreativität, um eine andere Form einer Wettbewerbschancengleichheit hinzubekommen. Also das ist durchaus ein Ansatz. Man möchte ja nicht jemand gänzlich ausschließen, sondern hat einen Rahmen angeboten, in der ein Messen der Kräfte und der Geschwindigkeit unter annähernd gleichen Voraussetzungen dann gegeben ist.
Dennoch der Zwang, dass man in einen Hormonhaushalt eingreift, das finden Sie gerechtfertigt von einem Sport, der ja gegen eine Dopingkultur eintritt?
Ja, das ist richtig. Aber in der Tat ist dann die quasi die Gegenbewegung. Aber Sie haben ja auch viele Dinge, wo Sie auch hormonell eingreifen. Denken Sie bei der Thema Verhütung, greifen Sie auch mit Hormonen zum
Beispiel. Antibabypille zum Beispiel oder
genau,
sowas.
Genau, oder auch bei bestimmten Krankheiten müssen Sie das auch tun. Also wenn Sie auch bei Schilddrüsenfunktionen und so weiter. Gibt es also viele Möglichkeiten, die medizinisch dann auch gegeben und auch gerechtfertigt sind.
Ich frage auch deshalb, weil der Verband ja dann auch so eine Art Fürsorgepflicht nachkommen muss, beziehungsweise vielleicht ist ja heute noch gar nicht so richtig absehbar, ob da eine mögliche Gesundheitsgefährdung damit einhergeht. Das muss ja so ein Verband praktisch mitdenken, dass Athletinnen später auch mal auf ihn zukommen könnten und sagen könnten, ihr habt uns davor nicht bewahrt.
Also ich denke, da haben wir eine hervorragende medizinische Abteilung, die auch immer präventiv und aufklärend tätig ist, sodass man auch von vornherein die Risiken da zumindest mal ausbreitet und dann auch abschätzen kann.
Mich interessiert jetzt noch konkret die Regel, die wird ja ab kommender Woche dann auch gelten, auch für den Deutschen Leichtathletikverband. Wie setzen Sie denn diese Regel jetzt genau um?
Dafür ist unsere Wettkampfabteilung und die Rechtsabteilung zuständig und die Regeln werden dann unseren Athleten bekannt gegeben und das wird dann auch im Rahmen von Untersuchungen, also es finden ja auch bei Wettkämpfen oder auch im Training Dopingkontrollen statt, wo man also auch über diese Blutkontrollen diese Werte dann erheben wird und dann weiß man, ob es eingehalten wird oder nicht.
Also ein Zweifel, der lediglich über Blutkontrollen zustande kommt, jetzt nicht, weil man denkt, eine Athletin hat besonders männliche Züge und dann muss sie sich einer Kontrolle unterziehen zum Beispiel?
Ich denke, das gilt wie in vielen anderen Bereichen zunächst mal die Unschuldsvermutung.